Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.
Jan, Max, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hinter den Headlines. Ich sitze hier schon wieder ohne Julius. Der ist nämlich noch in den Herbstferien, während wir das aufnehmen. Aber ich habe mir andere Verstärkung besorgt. Und zwar ist heute Jan Schumann mein Co-Pilot für den Podcast. Hi Jan.
Freut mich.
Jan kennen wir schon. Jan ist Landtagskorrespondent für die MZ und auch Hallenser und auch sicherheitspolitisch affin, glaube ich, kann man auf jeden Fall sagen. Deswegen eigentlich perfekt für das Thema, was wir heute besprechen wollen, denn es geht nochmal, muss man sagen, um Jugendgewalt in Halle.
Ja. Als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, das war, denke ich, 2023, also vor einem Jahr ungefähr, da ging es darum, dass die Zahl der Gewalt- bzw. Hauptstraftaten durch Jugendliche sehr stark angewachsen ist in Halle. Das hat sich jetzt geändert. Wir hatten damals eine große Berichterstattung dazu. Das ist ein bisschen, da gab es eine Entwicklung jetzt, Max, wie sieht die aus?
Genau, also ich habe mir das nochmal angeguckt und tatsächlich scheint das Problem eingedämmt zu sein. Also das hat Halle ja sehr, sehr in Aufregung versetzt, dass diese Jugendgruppen andere Jugendliche überfallen und ausrauben vor allem. Und wir hatten da immer über Monate hohe zweistellige Zahlen von Delikten. Es gab auch eine Sonderermittlungsgruppe der Polizei. Und die hat im August, das sind die letzten Zahlen, die wir haben, vor einem Jahr noch knapp 50 Fälle gezählt. Und in diesem Jahr, im August, waren es nur noch 3. Und es geht schon ein paar Monate so. Das heißt, es gibt die Hoffnung, dass dieses Phänomen, das Problem tatsächlich im Griff ist. Und das ist einigermaßen erstaunlich, weil es hat die Stadt ja über mindestens 2,5 Jahre echt beschäftigt.
Ich gehe nochmal, bevor wir auf das Aktuelle kommen, ganz kurz auf das große Ganze ein. Da gab es ja mal eine Zwischenbilanz, glaube ich 700 Straftaten in der Stadt, eine dreistellige Zahl von Verdächtigen, glaube ich auch. Sagen wir mal, was damals das Besondere war und was das war, was auch viele Eltern zum Beispiel in der Stadt so umgetrieben hat.
Ja, also was mir immer alle Polizisten sagen, Jugendgewalt gab es schon immer oder Jugendkriminalität, klar. Was damals neu war, war ein bisschen die Qualität. Also das, der typische Ablauf von diesen Delikten, von denen wir reden, ist, dass so eine Gruppe aus Jugendlichen, in der Regel zwischen 14 und 17 Jahre alt, auf andere Jugendliche zukommen. Da wird ein bisschen erstmal Hallo gesagt, dann wird vielleicht ein bisschen kritisch geguckt, ein bisschen geschubst und dann wird gesagt, hey, gib mal dein Handy her oder gib mir mal 50 Euro. Und die Jugendlichen reagieren in der Regel, sagen dann nee. Und die wurden dann halt oft bedroht von diesen Gruppen mit Schlägen, häufig auch mit Messern. Das ist auch etwas, was Staatsanwälte und Polizisten sagen, das hatten wir früher in dem Maß nicht. Und vor allem waren die relativ perfide in ihrer Erpressungsmethode. Also sie haben häufig Ausweise, teilweise auch Schülerausweise oder sowas oder Bahnfahrkarten, also so Monatskarten abfotografiert. Und wenn da die Adresse auch drauf stand, ich erinnere mich an den einen Fall, da hat der Jugendliche zum 17-Jährigen zu zwei 14-Jährigen gesagt, ich weiß, wo du wohnst, du bringst mir jetzt 50 Euro morgen, sonst hack ich dir die Hände ab. Und wenn du das deinen Eltern erzählst, gibt es richtig Ärger. Also das hat viele Eltern und natürlich vor allem Schüler echt in Angst versetzt. Und das war in der Art neu. Und wie du gesagt hast, das waren, ich glaube, in anderthalb Jahren hat eine Sonderermittlungsgruppe für der Polizei, die extra dafür eingesetzt wurde, 700 Straftaten gezählt und 300 Tatverdächtige.
Das ist nicht dabei geblieben, dass das ein lokales Phänomen war, was nur in Halle diskutiert worden ist. Das ist im Parlament diskutiert worden.
Ja, das weißt du ja besser als ich sogar, genau.
Das war ein Thema im Innenministerium auch. Es gab da eine Zeit, da hat die Innenministerin regelmäßig einen Zwischenstand abgegeben im Parlament. Wie da gerade die Ermittlungen laufen, wie viele Verdächtige es gibt, wie viele Straftaten da registriert worden sind. Und seitdem hat sich auch was getan. Du hast dir ja ganz neue Zahlen besorgt zu den aktuellen Straftaten von Jugendgruppen. Wie sieht es denn da aus und was hat sich denn getan seit dem vergangenen Jahr?
Genau, also wie gesagt, jetzt hatten wir im August, das letzte Zahl, die ich habe, hatten wir noch 3 Straftaten in diesem Bereich. Vor einem Jahr im August waren es fast 50 und das ist zurückzuführen auf echten, ich würde es mal einen großen Kraftakt nennen, der Behörden, also der Polizei, der Justiz, also der Staatsanwaltschaft, aber auch der Stadtverwaltung und vielen, vielen Beteiligten. Wie du gerade schon skizziert hast, das war echt auch im Fokus in Sachsen-Anhalt. Die Innenministerin hat das hat Halle mal als Brennpunkt bezeichnet und so. Da hat sich vieles getan. Was man, glaube ich, erstmal erklären muss, auch das Bild. Ich habe gerade von 300 Tatverdächtigen gesprochen. Ich dachte auch immer damals, wow, hier laufen 300 gewaltbereite Jugendliche durch Halle. Das ist ja krass. Es hat sich aber gezeigt durch die Ermittlungen, dass es eine relativ kleine Gruppe von Bandenköpfen, also die Polizei spricht nicht von Banden, weil die jetzt nicht eine feste Struktur haben, sondern die haben sich auf der Straße getroffen und dann so in wechselnden Formationen sich zusammengefunden. Und man hat tatsächlich 12 treibende Täter quasi dahinter gefunden, sogenannte Intensivtäter, auf deren Konto teilweise 40-50 Straftaten gehen. Und die haben ja auch so ein bisschen als Symbolfiguren gedient, andere haben dann ihre Taten nachgeahmt und so. Und die sind jetzt alle in Haft. Alle sitzen in der Jugendanstalt in Rassnitz, hier bei uns im Saalekreis. Und seit die in Haft sind, ist die Zahl der Delikte um 80-90%, schätzen die Staatsanwälte, ist die gesunken.
Jeder, der schon mal im Gerichtssaal saß, der weiß eigentlich, um in Deutschland in Haft zu kommen, ja, muss man schon wirklich was dafür tun.
Ja.
Vor allem, wenn man so jung ist wie diese Täter oder wie diese Verdächtigen. Gib uns mal einen Abriss oder schilder vielleicht mal an einem Fall, wie es dazu kommen konnte, dass so junge Menschen in Haft kommen.
Also du hast absolut recht, das ist auch angesichts, also die sind zwischen 14 und 17 Jahre alt und gerade im Jugendstrafrecht sind lange Haftstrafen super selten, weil die halt eigentlich sagen, wir wollen die nicht bestrafen, wir wollen die erziehen, die haben noch ihr Leben vor sich, das soll irgendwie, die sollen wieder auf die gerade Bahn kommen. Also der mit den meisten Straftaten, der Intensivtäter, der heißt Abdul mit Vornamen, ist inzwischen 15 Jahre alt. Sein Justizinternen wird der Gucci genannt. Das geht darauf zurück, dass der mal bekannt geworden ist. Er hat eine Gucci-Tasche, also von dieser Luxusmarke, geklaut und hat damit im TikTok-Video posiert auf dem Hallischen Marktplatz, was ihm im Endeffekt auch die Polizei auf den Hals geschafft hat. Der hat man dann festgenommen und die Ermittlungen haben ergeben, dass er, ich glaube, für rund 40 Straftaten werden ihm zugeschrieben. Für 13 davon ist er schon verurteilt worden. Sitzt auch seit Februar in Haft in Rassnitz.
Wie lange?
2 Jahre und 9 Monate, was schon sehr lang ist für einen 15-Jährigen. Dabei wird es aber nicht bleiben. Also es läuft gerade ein Prozess bis November, da geht es nochmal um 25 weitere Straftaten. Und da wird es eine Gesamtstrafe geben und man rechnet mit nochmal ein paar Jahren Haft.
Vielleicht nochmal als Illustration, zu diesen Prozessen kann man nicht hin.
Genau, das ist wichtig zu sagen, genau. Also wir sind als Presse sind wir bei, wenn Minderjährige vor Gericht stehen, in der Regel raus. Also die sind nicht öffentlich. Das ist sicherlich auch gut so. Genau, das ist sicherlich auch gut so. Das heißt, wir können das auch, ich kann das immer nur erfragen und die sind auch vorsichtig, weil natürlich müssen wir seine Identität schützen, er ist ja noch minderjährig. Aber nehmen wir ihn mal Abdul, er ist jetzt in Jugendhaft und erst eine dieser treibenden Kräfte und da sieht man, das ist ein Jugendlicher, ein sehr junger Mensch, der für so viele Straftaten verantwortlich ist und da sind echt ruchlose Sachen dabei. Also er soll einem behinderten Menschen mal seine Gehhilfe entrissen haben und ihn damit verprügelt haben. Und was ich so höre, zeigt er auch wenig Reue. Er ist zwar geständig, aber hat jetzt im Gefängnis soll er auch wieder einen Mithäftling verletzt haben, soll mit einem Ausbruchsversuch gedroht haben und so. Also ja, schwierig.
Du bist da seit 2 Jahren relativ nah dran mit der Berichterstattung an diesen Fällen, an der Entwicklung. Was ist denn eine Erkenntnis, was all diese Täter gemeinsam haben?
Also alle diese Täter sind erstmal männlich und sie sind Teenager, teilweise sehr junge Teenager. Und was mir so die Ermittler, die Staatsanwältin, die da einen Hut auf hat und die das schon sehr lange macht, schon seit 20 Jahren, noch mitgeteilt hat, da kommen ja auch die Eltern zu den Prozessen und die werden auch befragt und so. Was wohl alle gemeinsam haben, ist, dass die wenig Kontrolle und Wertevermittlung durch ihre Familie bekommen haben. Das heißt, die haben sich auf der Straße abgehangen und sind auf dumme Gedanken gekommen, so banal das klingt. Das liegt aber daran, dass die Eltern nicht gesagt haben, du bist dann und dann zu Hause. Oft haben die Schule geschwänzt relativ viel. Das heißt, so eine soziale Kontrolle gab es nicht und dann haben die einfach freigedreht.
Welche Rolle spielt Migrationshintergrund?
Ja, das ist keine einfach zu beantwortende Frage, aber ich denke, ich habe da auch ein ganz gutes Bild inzwischen. Viele von den Tätern haben gerade die Intensivtäter haben einen Migrationshintergrund. Abdul zum Beispiel ist in Syrien geboren, seine Familie ist hierher geflohen. Und jetzt ist die Frage, inwiefern spielt das eine Rolle? Meine Erkenntnis ist, dass es kein kulturelles Ding ist. Also die sind nicht aufgrund ihrer Herkunft irgendwie kulturell geprägt, was sie kriminell macht, sondern es liegt an der Familie selbst und an den Lebensumständen. Also viele kommen zum Beispiel aus Halle-Neustadt, aus relativ, also Familien relativ wenig Geld. Und vielleicht auch Eltern, die sich hier nicht so gut zurechtfinden. Das ist aber, kann man nicht so genau sagen. Ja, auf jeden Fall haben wir in Halle-Neustadt eine relativ große Segregation, sagt man, glaube ich. Also da wohnen viele Familien mit wenig Geld, viele mit Migrationshintergrund, die hier erstmal sich zurechtfinden müssen, auf engem Raum zusammen. Und das sorgt halt dafür, dass die Jugendlichen teilweise wenig Rückhalt haben, wenig vorgelebt kriegen, vielleicht auch, wie man hier so erfolgreich sein kann in Schule und Beruf. Und das ist eher die Gemeinsamkeit.
Du hast gerade schon von einem Kraftakt der Behörden gesprochen,
ja,
der dazu geführt hat, dass diese Zahlen insgesamt runtergegangen sind. Was hat denn geholfen oder was war das Effektive?
Also es gab lange die Diskussion, so ein typisches Gerechtigkeitsempfinden sagt ja auch, hey, da sind kriminelle Jugendliche, einsperren, Polizei muss Präsenz zeigen, und das ist auch passiert. Also die Polizei hat teilweise auch Hilfe von der Landesbereitschaftspolizei bekommen, hat massiv Präsenz gezeigt an den Plätzen, wo viele Delikte passiert sind.
Bereitschaftspolizei sind die mit den schwarzen Uniformen, die ja besonders gefährlich aussehen.
Genau, und die ja auch bei Fußballspielen und so zum Einsatz kommen. Also robuste Einheiten, kann man ruhig sagen. Die haben hier die Schulen bestreift zum Teil und so. Um eben auch, glaube ich, um die Bevölkerung zu beruhigen, das kann man auch sagen, weil das sich halt groß rumgesprochen hat. Und die haben Präsenz gezeigt, die haben auch eine Sonderermittlungsgruppe gegründet, um diese Täter dingfest zu machen, was ja auch gelungen ist. Es ist aber nur ein Baustein. Die Polizei hat auch ein großes Präventionsprogramm aus der Taufe gehoben. Das heißt, da sind, so wie es mir gesagt wurde, vor allem junge Beamte, die sich auch für interessiert haben, in die Schulen gegangen, haben sich vor die Klassen gesetzt und haben einfach auch erzählt, okay, pass auf, das und das ist in Deutschland strafbar. Wenn ihr die und die Erfahrung macht, könnt ihr zur Polizei gehen. Das und das passiert, wenn ihr eine Anzeige erstattet, wie das und das können wir machen, um euch dann vor den Tätern zu schützen. Das und so hoch sind auch Strafen, wenn jemand das und ein bestimmtes Delikt, wenn jemand anderen ausraubt. Und der Effekt, das sagen mir die Polizisten, das haben aber auch Jugendliche mir gesagt, mit denen ich gesprochen habe, war schon, dass die Polizei dadurch ein Gesicht bekommen hat. Also welcher Jugendliche geht aufs Revier und sagt, hallo, Herr Oberkommissar, ich möchte eine Anzeige stellen. Das ist eine Hürde für Jugendliche. Aber wenn da ein Polizist, der einen Vornamen hat und wie ein ansprechbarer Mensch rüberkommt, in deine Klasse kommt, das hat einen Effekt gehabt und es hat erstmal dafür geführt, dass die Anzeigenzahlen gestiegen sind. Das ist aber im Endeffekt gut, weil dadurch das Dunkelfeld kleiner geworden ist. Heißt, und die Polizei ist darauf angewiesen, dass die Schüler, die zum Beispiel bedroht und ausgeraubt wurden, zu ihnen kommen und ihnen sagen, dass so und so sah der Täter aus und so. Und das hat einen großen Anteil auch daran, dass im Endeffekt die Täter dingfest gemacht werden konnten und die Jugendkriminalität jetzt gesunken
ist. Das heißt, auch diese Angst ist durchbrochen worden, die Täter ja auch schüren wollten, wenn du zur Polizei gehst, dann passiert die nächste Straftat?
Zumindest in vielen Fällen ist das so, ja. Die Polizisten haben sich dann teilweise mit den Opfern, die zu ihnen gekommen sind, auch hingesetzt und haben, also die wussten nicht, wie die Täter heißen, aber haben die logischerweise gesehen und sind dann einfach Social-Media-Profile auf Instagram durchgegangen, und bis die Opfer gesagt haben, den habe ich gesehen, der war's. Und das hat denen geholfen, sonst, wie willst du so einen Jugendlichen sonst finden in Halle?
Das ist ein interessanter Punkt. Du sagst mir, viele Polizisten haben zum Anfang gesagt, Jugendkriminalität gab es schon immer.
Ja.
Was ja sicherlich auch stimmt.
Ja.
Nun ist sogar für einen Zeitungsleser hier ersichtlich, das ist vielleicht doch eine neue Qualität, ja, oder etwas anderes.
Ja, also die Polizisten haben damals auch schon gesagt, die Qualität ist neu, aber natürlich kennen wir das schon immer, Jugendliche kloppen sich und rauben sich aus, das ist nur die Frage, in welchem Maß und wie.
Schilder mir mal nach 2 Jahren Recherche, was überhaupt das Neue war. Und ich habe jetzt gerade aufgehorcht, als du von Social Media gesprochen hast. Ist das möglicherweise ein ganz neues Element, was es so früher tatsächlich nicht gab?
Bestimmt, ja. Also neu ist, Raubdelikte unter Jugendlichen sind nicht neu, aber es ist einmal die Masse gewesen und die, wie soll man das sagen, lose Organisationsstruktur, also dieses Arbeitsteilige im Endeffekt auch. Das heißt, ein Jugendlicher geht hin, bedroht die, vielleicht hat er noch ein Messer dabei. Messer gab es früher auch nicht so viele, waren nicht so viele im Umlauf, vor allem unter so jungen Menschen. Und dieses Ausweise abfotografieren, Handynummern einsammeln und dann teilweise auch über Social Media damit prahlen, was man gerade geklaut hat, Fall Gucci, Abdul, wenn man ihn so nennen will. Und eben auch, dass, also teilweise wurden Jugendliche auch verfolgt auf ihren Social Media Profilen. Das heißt, ich habe ein Instagram-Profil und jemand schreibt mir Nachrichten, hey, ich werde dich finden oder so. Also solche sozialen Plattformen dienen da sowohl als Plattform, um sich selbst darzustellen, als auch als Stalking-Mittel, kann man schon fast sagen.
Wir sind jetzt vielleicht irgendwann in einem Bereich der Spekulation, aber vielleicht hast du trotzdem eine Antwort darauf. Wie kommen denn Jugendliche, die als Täter auftreten, dazu, dann im Internet dazu, damit zu prahlen? Man würde ja eigentlich denken, es ist eigentlich günstiger, nicht als Täter im Internet aufzutreten.
Ja.
Wie kommt das?
Na, das liegt einmal tatsächlich an fehlender Angst, vielleicht fehlendem Respekt vor dem Staat und seinen Organen, also vor der Polizei. Das zeigt sich auch vor Gericht. Also viele Täter sind geständig, aber nicht einsichtig. Und sind halt auch in dieser Corona-Zeit mutmaßlich vielleicht ein bisschen aufgebracht gewesen gegen so Behörden und so, die ihnen gesagt haben, darf nicht rausgehen, nur dass das und das nicht machen. Was war deine Frage? Achso, was sie
dazu bringt, damit
genau,
zu prahlen.
Genau, genau. Und dann halt auch so ein bisschen, das kriege ich auch immer wieder gesagt, es klingt banal, es sind jugendliche Männer, Jungs, die sich die Grenzen testen. Und wenn die von zu Hause keine Grenzen kriegen, dann suchen die sich die Grenzen woanders. Und die sind im Zweifelsfall irgendwie beim Gesetz.
Diese Präventionsarbeit, die hast du gerade schon geschildert, da ist ja auch mit Experten gearbeitet worden.
Genau,
du hast auch mit den Leuten gesprochen.
Genau, also die gibt es auch nicht nur von der Polizei, die hat da sicherlich einen großen Anteil, aber das ist quasi die ganze Zivilgesellschaft in Halle hat sich im Endeffekt gegen diese Jugendkriminalität gestemmt. Also es gibt, die Stadt hat auch für mehr Angebote gesorgt. Es ist Halle-Neustadt, der Stadtteil in Halle ist geprägt von großen Plattenbauten, großen Wohnvierteln, Einkaufszentren. Ansonsten ist da für Jugendliche relativ Wüste. Also da gibt es nicht so viele Angebote. Das hat sich aber gebessert, das haben mir Jugendliche auch gesagt. Das heißt, es ist mehr Geld locker gemacht worden für Freizeitprojekte. Und das ist auch ein Teil der Prävention am Ende, weil wenn ich nichts zu tun habe, dann gammel ich auf der Straße rum und wenn ich vielleicht ein cooles Hobby finde oder einen geschützten Ort, wo ich mich treffen kann, mache ich das vielleicht nicht. Es gibt aber auch, Jugendliche haben selbst teilweise auch Angebote aus der Taufe gehoben. Ich war mal beim Jugendzentrum, da hat eine Gruppe von Jugendlichen mit Migrationshintergrund so einen Jugendtreff organisiert, mit denen die, hey, lass uns unsere Kumpels von der Straße holen. Die hängen nur da rum und kiffen und ziehen Leute ab. Wir machen mal hier einen Ort, wo die hinkommen können und hier gibt es keinen Alkohol, aber ihr könnt ja, keine Ahnung, Tischtennis und Playstation spielen. Und auch das wurde sehr gut angenommen. Und so, es gibt auch, muss man auch vielleicht mal lobend erwähnen, die Stadt unter Führung des Bürgermeisters hat sogar so eine monatliche Arbeitsgruppe erfunden, wo halt Polizei, Staatsanwältin, Schulleiter, Sozialarbeiter, die mit den Jugendlichen sprechen, alle möglichen Leute zusammenkommen und sich überlegen, wie ist die Lage und was können wir machen. Und das alles, dieser Flickenteppich aus Maßnahmen hat dazu beigetragen, dass das jetzt zumindest offensichtlich jetzt gerade im Griff ist.
Ich wollte gerade danach fragen, wie du das Agieren der Polizei, Staatsanwaltschaft bewertest und wollte auch von dir wissen, was in Zukunft gemacht werden muss, dass es nicht wieder so eine Konjunkturwelle nach oben gibt.
Genau, das kann man natürlich nicht ausschließen. Alle sagen mir ganz, wenn ich jetzt Interviews führe, ganz vorsichtig, das ist nur eine Momentaufnahme, weil wir das auch schon mal hatten. Die Zahlen sind gesunken und dann gingen sie wieder nach oben, also die Deliktzahlen. Ich bewerte das grundsätzlich gut. Es hat ganz schön gedauert, bis diese ganzen Maßnahmen in die Gänge kamen. Für viele Opfer hat es quälend lang gedauert, weil die einfach gesehen haben, mein Kind wurde überfallen, jetzt läuft der Täter hier noch rum. Aber ist schon viel Energie reingeflossen und im Endeffekt auch konsequent umgesetzt worden, so wie ich das jetzt einschätzen kann. Jetzt ist die Frage, bleibt das so? Fruchtet das auf Dauer? Man kann nicht ausschließen, dass es eine neue Generation von Intensivtätern gibt, die wieder entsteht. Viele Dinge sind auch immer noch so. In Halle-Neustadt gibt es immer noch viele Kinder aus prekär lebenden Familien, also mit wenig Geld zum Beispiel, die eng aufeinander wohnen. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, aber ich denke mal, selbst wenn das wieder aufflammen wird, sind jetzt die Drähte gelegt. Also die Polizei, Justiz, Schulleiter, jeder weiß, an wen er sich wenden kann, wenn er ein Problem hat und man kann wieder so ein Maßnahmenpaket schüren. Man muss aber sagen, dass das viel Zeit, Kraft und Geld kostet. Also die Polizisten, die da in der Ermittlungsgruppe sitzen, würden sonst vielleicht was anderes machen und das haben auch einen wichtigen Job. Und es gibt die Staatsanwälte, kümmern sich auch noch um viele andere Dinge. Aber ich denke, ich bin da ganz hoffnungsvoll, dass wenn es wieder so ein Aufflammen gibt, von Jugendgewalt in einem neuen, mit einer neuen Qualität, dass man jetzt weiß, was man tun muss und nicht erst das keine Findungsphase mehr hat quasi.
Welche Rolle hat die Zeitung dabei gespielt in den 2 Jahren?
Ich glaube, wir waren mit dafür verantwortlich, dass da ein bisschen Tempo gemacht wurde bei den Maßnahmen. Also Polizisten sagen mir, dass sie schon großen Druck verspürt haben.
Durch eine Öffentlichkeit, die durch Blick gelenkt bekommen hat auf dieses...
Genau, dass sie jeden Tag Zeitung gelesen haben und immer wieder stand drin, was noch alles Schlimmes passiert in Halle und wie die Menschen darunter leiden, vor allem die Opfer. Also vielleicht kurz, das war wirklich, auch wenn, also ich erinnere mich an einen Fall von einer Familie, da hat sich eine halbe Schulklasse von Teenagern hat sich die Köpfe kahl rasiert und sich Pfefferspray in die Schultaschen gesteckt und sind zum Kampfsporttraining gegangen, weil die gefährlich aussehen wollten und wehrhaft werden wollten gegen diese Jugendbanden, weil sie sich nicht geschützt gefühlt haben, weil einige von ihnen mal überfallen wurden. Das hat für große Unruhe gesorgt. Wir haben das prominent in der Zeitung auch abgebildet, auch häufig. Ich habe viel darüber geschrieben, meine Kollegen auch. Und das hat auch bei der Polizei für Druck gesorgt, auch teilweise über Umwege über die Politik, denke ich. Also, dass die Innenministerin nach Halle kommt und hier eine große Konferenz ansiedelt, ist auch nicht alltäglich. Mir wurde auch schon gesagt, naja, das sorgt auch dafür, wir verbreiten natürlich auch dann ungute Gefühle, wenn wir das so abbilden, aber ich denke, es war nötig, um da einen Anstoß zu geben. Und denke, das war der richtige Weg, auch wenn wir da den Finger in die Wunde gelegt haben. Umso wichtiger ist es, denke ich, aber auch jetzt zu betonen, hey, es hat sich echt was getan und ich bin da frohen Mutes, dass das auch zumindest teilweise von Dauer sein
wird. Und du wirst auch dranbleiben und wir werden achten, wie sich das weiterentwickelt.
Absolut, absolut, genau.
Und damit soll es das auch in dieser Folge erstmal gewesen sein. Das letzte Wort hast du.
Ja, vielen Dank. Jan, danke, dass du hier den Co-Piloten gemacht hast. Podcast allein ist voll doof. Und wenn du kannst auf jeden Fall gute Fragen stellen. Vielen Dank, Jan. Ja, dann würde ich sagen, wer sich dafür interessiert, der findet meinen nächsten Artikel oder weitere Artikel dazu auch in den Shownotes. Und insofern vielleicht... Bis bald, Jan, und ansonsten vielleicht nächstes Mal wieder mit Julius, den vermissen wir ja ein bisschen. Wünsche ich allen einen schönen Herbst und bis zur nächsten Folge.
Bis zum nächsten Mal.
Hinter den Headlines, der Recherche-Podcast für Sachsen-Anhalt.